GT-Radio Querbeat. Heute mit Betroffene kommen zu Wort. Erschienen im Spielberg Verlag. Wie geht es Betroffenen nach dem Mordfall an ihrem Angehörigen oder Kind? Wie ist es, wenn aus einer Schlagzeile grausame, schmerzvolle, unbegreiflich brutale Wirklichkeit wird? In einem bundesweit einzigartigen Werk offenbaren Angehörige von Mordopfern erschütternde Geschichten. Eines haben alle gemeinsam. Die Betroffenen fallen durch ein Raster der Justiz, Öffentlichkeit und Gerechtigkeit. Betroffene kommen zu Wort von Marion Wade, erschienen im Spielberg Verlag, ist kein Krimi und keine Science-Fiction-Geschichte, sondern Realität, die alle treffen kann. Die Fallaufbereitungen im Buch sind erstellt worden von Silvia Geis. Anhand des Tötungsverbrechens von Luca Barbarotto, geboren am 4.5.1991, ermordet am 10.10.2009, lese ich einen Auszug aus dem Buch, dessen Erlös zu 100% dem Anuas e.V. zugute kommt. Tötungsverbrechen Luca Barbarotto. Totschlag an Luca Barbarotto am 10. Oktober 2009. Angehörige: Beate und Rino Barbarotto, Eltern: Pia Barbarotto, Schwester. Presseberichte: 18-Jähriger zeigt nach tödlicher Messerattacke keine Reue. WAZ vom 9.3.2010. Recklinghausen: Wegen einer tödlichen Messerattacke auf einen Mitschüler muss sich seit Dienstag ein 18-Jähriger vor dem Landgericht in Recklinghausen verantworten. Weder er noch einer seiner Anwälte nutzen die Gelegenheit für Worte der Reue. Stattdessen sprach der Täter von Notwehr. Der Angeklagte war einer der Ersten, der Dienstagvormittag im Recklinghäuser Amtsgericht aufgetaucht ist. Blonde Haare, langer Seitenscheitel, schwarzer Pulli. Der angehende Gestaltungstechniker aus Recklinghausen sieht aus wie ein Popstar. Seit 4 Monaten hält er sich in einer Jugendwohngruppe auf und bekommt sogar 95 Euro Taschengeld, was selbst Richter Gerald Sacher irritierte. »Die sind sehr großzügig mit dem Geld dort«, sagte der Strafkammervorsitzende zu Beginn des Prozesses. Ob der Staat diese Kosten erstatten müsse, werde noch geprüft. Das sah gezielt aus, unabhängiger Zeuge bestätigt Anklage. Die Staatsanwaltschaft hat den 18-jährigen Angeklagten wegen Totschlags angeklagt. Dabei stützt sie sich unter anderem auf die Aussage eines 19-jährigen Gymnasiasten aus dem niederrheinischen Korschenbroich, der gestern ebenfalls schon in den Zeugenstand getreten ist. Der Gymnasiast war damals auch auf Klassenfahrt, lief abends mit Freunden über die Strandpromenade von Kalela. »Ich sah zwei Gruppen, die fauchten sich an«, sagte er den Recklinghäuser Richtern. »Es lag Ärger in der Luft.« Irgendwann seien der Angeklagte und das spätere Opfer dann aufeinander zugesprungen. Andere Schüler hätten noch geschrien: »Pass auf, der hat ein Messer!« Doch da sei schon zu spät gewesen. Der erste Stich habe das Bein getroffen, der zweite ging in den Hals.
»Das sah schon gezielt aus«, sagte der Zeuge im Prozess.
Dass der Angeklagte nicht in Untersuchungshaft sitzt, ist für die Familie von Luca B. nicht zu verstehen. »Die Täter werden geschützt, für die Opfer gibt es nichts«, sagt eine Tante auf dem Gerichtsflur. »Keine Psychologen, keine Hilfe bei der Überführung des Leichnams,
keine Zuschüsse zur Beerdigung. Die Familie musste sich um alles selber kümmern und der Angeklagte macht einfach seine Schule weiter. Er chatte sogar im Internet, gehe in die Disco. Keine Worte der Reue oder Entschuldigung. Inwieweit diese Angaben richtig sind, kann noch nicht gesagt werden. Die Chance, die Familie des Opfers vielleicht etwas milder zu stimmen, hat der Angeklagte allerdings verpasst. Weder er noch einer seiner zwei Anwälte nutzte die Gelegenheit für Worte der Reue und der Entschuldigung. Stattdessen sprach er von einer Art Notwehr. Die schreckliche Geschichte begann Anfang Oktober 2009. 75 Schüler und 4 Lehrer des Max-Born-Berufskollegs machten sich von Recklinghausen aus auf den Weg an die Costa Brava. Die Busreise dauerte 18 Stunden. Sie wollten die Bauwerke von Antoni Gaudi besichtigen, die Sagrada Familia, Häuser, einen Park. Doch es ging auch um Freizeit und Spaß.
Er hat mich beleidigt und beschimpft.
Am Abend des Tattages setzten sich der Angeklagte und ein paar Freunde ab. Sie zogen durch die Stadt, tranken Cocktails, kauften Butterfly-Messer.
Eigentlich wollten wir T-Shirts, erklärte der 18-Jährige. Schwarze mit goldener Schrift, I love Barcelona. Doch der Verkäufer habe sie zu den Messern gezogen. 3 wurden gekauft, zu 35 Euro.
Auf Luca B. treffen sie auf der Strandpromenade.
Er hat mich beleidigt und beschimpft, sagte der Angeklagte im Prozess. Komm her, du Haarsohn, wenn du dich traust.
Irgendwann sei er dann so bedrängt worden, dass er das Messer gezogen habe. Danach ging dann angeblich alles ganz schnell.
Ich habe nur die Hände hochgerissen.
Die Klinge traf die Halsschlagader. Luca B. verstarb 4 Tage später in einem spanischen Krankenhaus. Die Eltern des Getöteten verfolgen den Prozess als Nebenkläger, weinen bittere Tränen.
Sie stehen immer noch unter Schock, sagte ihr Anwalt Hans Reinhardt, Marl, am Rande des Verfahrens. Und ihnen ist klar, dass ihnen das Verfahren keine Erlösung bringen kann.
Waltropper Zeitung vom 23.06.2010. Recklinghausen. Im vergangenen Sommer wurde ein College-Schüler auf der Klassenfahrt nach Calella in Spanien durch einen Mitschüler erstochen. Der Prozess vor dem Recklinghäuser Amtsgericht ist nun zu Ende gegangen. Die erste auswärtige Jugendkammer hat den angeklagten Schüler, 18, aus Recklinghausen, zu 4 Jahren und 3 Monaten Jugendhaft verurteilt. Das Urteil lautet auf Totschlag. Die Staatsanwaltschaft fordert 5 Jahre Jugendhaft. Erfahrungen der Angehörigen. Der Tathergang. Am 2.10.2009 fuhr Luca mit seinen Klassenkameraden der B3B des Max-Born-Berufskollegs nach Calella, Spanien, auf seine Studienabschlussfahrt. Ebenfalls mit dabei die Schüler der 12. Jahrgangsstufe, zu der auch Julian S. der Täter gehörte. Die Schüler des bautechnischen Fachbereichs wollten die Bauten von Gaudi besichtigen und in ihrer freien Zeit die spanische Sonne genießen. Es sollte eine friedliche Fahrt mit viel Spaß werden, doch bereits an einem der ersten Abende kam es zwischen dem Täter und Pascal, einem Freund von Luca, zu einer Auseinandersetzung. In der Annahme, dass es auf der Klassenfahrt auch darum ginge, neue Kontakte zu knüpfen, suchte Pascal das Zimmer von Julian und seinen Freunden auf. Die Zimmertür hätte offen gestanden und dies hatte er sozusagen als Einladung verstanden. Er gesellte sich zu den Jungen und Mädchen und unterhielt sich mit ihnen. Nach kurzer Zeit wollte Julian ihn jedoch nicht mehr im Zimmer haben und beschloss, Pascal regelrecht rauszuschmeißen. Denn statt ihn freundlich zu bitten, das Zimmer zu verlassen, drängte er ihn zur Tür und versetzte ihm eine Kopfnuss. Damit nicht genug. Zog Julian Pascal am nächsten Tag sogar noch damit auf, indem er ihm
»Kopfnuss, Kopfnuss«
hinterherrief, als sie sich auf dem Hotelflur begegneten.
Etwas zermürbt und aufgebracht über diese Behandlung berichtete Pascal seinen Freunden von den Vorfällen. Diese waren anschließend natürlich nicht gut auf Julian zu sprechen und meinten, man müsse ihn deswegen zur Rede stellen. Am Abend des 6.10.2009 befand sich der Großteil der Schüler am Strand, so auch die Gruppe um Luca, als Julian mit seinen Freunden Daniel, Mandy und Angelique auf der Strandpromenade vorbeikam. Luca muss beim Anblick der Gruppe wohl beschlossen haben, dass der Zeitpunkt, Julian zur Rede zu stellen, gekommen sei, und machte sich auf in seine Richtung, begleitet von einigen seiner Freunde. Es kam zu einem Wortgefecht zwischen Julian und Luca. Nach kurzer Zeit wurde dieses beendet und Luca und seine Freunde machten sich auf den Rückweg zu dem Rest ihrer Gruppe, als sich Julian plötzlich umdreht und mit ausgestreckten Armen schreit: »Komm doch her, wenn du was willst!« In seiner Hand hält er ein geöffnetes Butterfly-Messer, das er nur wenige Stunden zuvor in einem Souvenirladen gekauft hatte. Luca, aufgebracht von diesem provozierenden Verhalten, löst sich aus seiner Gruppe und rennt auf Julian zu. Wenige Augenblicke später setzt sich auch dieser in Bewegung und auf halber Strecke prallen beide aufeinander. Ohne zu zögern, sticht Julian in den rechten, angewinkelten Oberschenkel von Luca. Geschockt weicht Luca zurück und bleibt regungslos stehen. Diese Wehrlosigkeit nutzt Julian, um seinen zweiten, gezielten und letztendlich tödlichen Stich in die linke Halsseite auszuführen. Am darauffolgenden Tag wird Haftbefehl von der spanischen Staatsanwalt wegen Verdacht auf versuchten Mord erlassen. Odyssee in Spanien. Sofort nachdem Familie Barbarotto über die lebensgefährliche Verletzung von Luca in Kenntnis gesetzt worden war, reiste sie nach Spanien. Dort wurde ihr von einem deutschsprachigen Arzt erklärt, dass Luca, wenn überhaupt, nur mit schwersten Behinderungen überleben würde. Rückblickend sagt Familie Barbarotto, dass ihr das Ausmaß der Verletzungen gar nicht richtig bewusst war oder sie es einfach nicht wahrhaben wollte, bis ihr Donnerstagabend, 8.10.09, mitgeteilt wurde, dass die Ärzte nichts mehr für Luca tun könnten und langsam, aber sicher, der Hirntod eintreten würde. Am Samstagmorgen, 10.10.09, wurde Luca endgültig für Hirntod erklärt. Vater, Mutter und Schwester blieben bei ihm, bis nach dem Abschalten der Geräte auch sein Herz aufhörte zu schlagen. Noch während sie von Luca Abschied nahmen, wurde ihnen dann ein Zettel in die Hand gedrückt. Das Einzige, was sie verstehen konnten, war, dass sie am nächsten Tag zu der dort aufgeführten Adresse fahren sollten. Etwa 3 Stunden nach Lukas Tod, gelähmt durch den Schmerz und die Trauer, ohne zu wissen, was nun getan werden musste, um Luca nach Hause zu holen, und mit erheblichen sprachlichen Verständigungsproblemen, wandte Familie Barbarotto sich in der Hoffnung auf Hilfe an das deutsche Generalkonsulat in Barcelona. Dort teilte Herr L., der an diesem Tag Notdienst hatte, der Familie mit, dass das Konsulat für die Organisation der Überführung des Leichnams nicht zuständig sei und die Familie sich um alles selbst kümmern müsse. Auf die Frage, ob man sich vor Ort einen Anwalt nehmen müsse, antwortete der Konsulatsbeamte lediglich, dass es eine Anwaltsliste auf der Internetseite des Konsulats gebe, die man sich runterladen und ausdrucken könne. Letztendlich bestünde die einzige Hilfe, die das Konsulat leisten könne, in der Ausstellung eines Ersatzdokumentes, doch selbst damit schien der Beamte des Konsulats im späteren Verlauf sichtlich überfordert zu sein. In ihrer Verzweiflung nahmen die Angehörigen auch mit dem italienischen Konsulat Kontakt auf. Dort konnte ihnen jedoch nicht geholfen werden, da Luca nach Deutschland überführt werden sollte und nicht nach Italien. Zumindest wurde ihnen jedoch von Frau T., einer Mitarbeiterin des italienischen Konsulats, Übersetzungshilfe angeboten und Interesse an ihrem Befinden gezeigt. In den folgenden Tagen mussten Rino, Beate und Pia Barbarotto, allein auf sich gestellt und ohne sich auszukennen, zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln kreuz und quer durch Barcelona, Badalona und bis ins 50 Kilometer entfernte Arenys de Mar fahren und versuchten irgendwie zu verstehen, wann sie was und wo zu tun hätten. Das Krankenhaus, in dem Luca verstorben war, schickte sie zunächst nach Arenys de Mar in die falsche Gerichtsmedizin. Die Mitarbeiterin dort war dann so nett herauszufinden, in welche Gerichtsmedizin Luca tatsächlich gebracht worden war. Diese befand sich in Badalona und war somit das nächste Ziel der Familie. Von dort aus ging es weiter zum Beerdigungsinstitut, wo sie vor das nächste Problem gestellt wurden. Denn zu diesem Zeitpunkt wussten sie nicht, wo Lukas Personalausweis abgeblieben war, der jedoch für die Überführung unbedingt benötigt wurde. An diesem Punkt sollte das Konsulat endlich nützlich sein, um ein Ersatzdokument auszustellen. Doch selbst nach mehrfachem telefonischen Kontakt mit Herrn L. war die Ausstellung des benötigten Dokumentes noch nicht erfolgt. Zum Glück konnte die Familie durch die Hilfe des spanischen Reiseleiters Herrn M. in Erfahrung bringen, dass der Ausweis bei der Kriminalpolizei in Barcelona abgeholt werden könne. Dort angekommen, wurde der Familie zum ersten Mal richtig bewusst, dass sie bisher kaum etwas von dem Täter wussten und versuchten, von den anwesenden Polizeibeamten etwas in Erfahrung zu bringen, was aufgrund der schon mehrfach erwähnten sprachlichen Schwierigkeiten nur sehr schwer möglich war. Zur besseren Verständigung wurde schließlich ein Übersetzer hinzugezogen. Durch ihr hartnäckiges Nachfragen erfuhr die Familie dann von den zuständigen Staatsanwälten, dass der Täter nach einer Vorverhandlung von der spanischen Richterin unter Meldeauflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, und zwar mit der Begründung, sie wolle sein junges Leben nicht zerstören. Die Richterin hatte festgestellt, dass der Täter in einem stabilen Familienumfeld in Deutschland leben würde. Hier stellt sich allerdings die Frage, woher die Richterin diese Erkenntnis hatte. Des Weiteren wurde Familie Barbarotto darüber informiert, dass das Gericht erst an diesem Dienstagmorgen, also 3 Tage nach Lukas Tod, von diesem erfahren hatte. Von der Freilassung des Täters und dessen Rückkehr nach Deutschland hatte man Barbarottos bereits einige Tage zuvor berichtet. Allerdings hielt die Familie dies für unmöglich und war nun fassungslos, dass dies tatsächlich der Wahrheit entsprach. Vollkommen unverständlich, dass jemand, der einen anderen tödlich verletzt hat, einfach laufen gelassen wird. Rückkehr nach Deutschland. Noch vor ihrer Rückkehr nach Deutschland wurden Barbarottos mit den ersten Presseberichten konfrontiert, in denen zu lesen war, dass der Täter über Monate von Luca gemobbt worden wäre, Luca versucht habe, in dessen Hotelzimmer einzudringen und dass es sich ja nur um einen bedauerlichen Unfall handele. Die Mutter des Täters, die die Familie Barbarotto gar nicht kannte, erlaubte sich, diese zu attackieren und das Gerücht in die Welt zu setzen, Luca sei aggressiv und ein Schlägertyp gewesen, obwohl dies nachweislich nicht stimmt. Von diesen Gerüchten hatte Frau Barbarotto später unter anderem bei einem Besuch am Grab ihres Sohnes erfahren, denn in unmittelbarer Nähe unterhielten sich 3 Damen laut darüber. Frau Barbarotto schlug den Damen daraufhin vor, sie doch bitte persönlich zu den Umständen zu fragen, falls sie etwas wissen wollten. Barbarottos Wissen um die Pressefreiheit sind allerdings der Meinung, dass mit gewissen Themen sensibler umgegangen werden sollte, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. Darüber hinaus hätten diese auf völlig verdrehten Tatsachen basierenden Meinungsbildungen und Gerüchte durch eine einfache Stellungnahme des Schulleiters des Max-Born-Kollegs aus der Welt geschafft bzw. vermieden werden können. Dieser hatte jedoch insgesamt nur wenig Interesse und Tatfreude gezeigt. So hatte er erst Tage nach dem Vorfall bei Familie Barbarotto eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen und einen förmlichen Brief an die Angehörigen verfasst. Ein persönlicher Kontakt mit dem Schulleiter nach der Tat fand nicht statt. Mit dem Täter und seiner Mutter hingegen fand unmittelbar nach deren Rückkehr nach Deutschland ein Treffen statt, an einem Samstag, um diesem einen Platz an einer anderen Schule zu verschaffen. Auch für die Schüler, die die schreckliche Tat mit ansehen mussten und teilweise unter Schock standen, gab es keine Hilfe seitens des Schulleiters. Im Gegenteil, bei ihrer Rückkehr wurden diese nicht wie geplant zur Schule gebracht, sondern hinter dem Rathaus in Recklinghausen abgeladen. Der Schulleiter hielt es nicht einmal für nötig, seine Schüler persönlich in Empfang zu nehmen. Stattdessen beauftragte er seine hochschwangere Kollegin damit. Er selbst war wohl zu sehr damit beschäftigt, den Ruf der Schule zu wahren. Von betroffenen Schülern hatte die Familie später erfahren, dass ein psychologischer Beistand bei ihrer Ankunft durchaus erwünscht gewesen wäre. Frau S. eine Psychologin aus Recklinghausen, hatte sich zusammen mit anderen Kollegen angeboten, die Schüler in Empfang zu nehmen. Dies lehnte der Schulleiter jedoch mit der Bemerkung, Therapie gehört nicht in die Schule, sondern in die Freizeit, ab. Er war der Meinung, dass das Beste für die Schüler in dieser Situation Unterricht sei. Erst Wochen nach der Tat, als sich wohl die Krankmeldungen häuften, wurden endlich Psychologen herangezogen. Eine weitere große Enttäuschung stellte in diesem Zusammenhang auch der von der Schule organisierte Gedenkgottesdienst für Luca dar. Denn gleich zu Beginn der Messe bedachte der evangelische Pastor den Täter, der nun diese schwere Last auf seinen jungen Schultern tragen müsse. Die Rückkehr des Täters nach Deutschland erfolgte gerade einmal 2 Tage nach der Tat. Hier blieb er für 14 Tage auf freiem Fuß und wurde in dieser Zeit unter anderem bei seinen ersten Fahrstunden und seinen Disco-Besuchen gesehen. Dann endlich wurde Haftbefehl erlassen, so dass Julian am 23.10.2009 in ein Jugendgefängnis gebracht wurde. Die Untersuchungshaft dauerte jedoch lediglich 1 Woche, denn nach einer Haftprüfung durch die zuständigen Richter wurde er in der kirchlichen Einrichtung Stop and Go untergebracht. Dort hatte er ausreichend Freizeit, besuchte die Schule und bekam sogar Taschengeld. Diese Entscheidung der Richter zählt für Familie Barbarotto zu den vielen völlig unverständlichen und unfassbaren Entscheidungen und Vorgehensweisen, die sie erschüttert haben, aber stets gezwungen waren, so hinzunehmen. Der Prozess. Im März 2010 war der Prozessauftakt, an dem die Familie teilnahm. Der Anblick des Täters stellte eine große emotionale Belastung dar, die durch das selbstbewusste Auftreten des Täters ohne Anzeichen jeglicher Reue zusätzlich verstärkt wurde. Während des Verfahrens belog Julian das Gericht mehrfach, hatte keine Probleme, der Familie ins Gesicht zu blicken, in den Pausen auf dem Gang vor ihr herzustolzieren oder sogar die gleiche Cafeteria aufzusuchen. Dieses Verhalten des Täters, das durch seine von den Richtern erlaubte, uneingeschränkte Freiheit ermöglicht wurde, war für Familie Barbarotto eine wahre Zumutung. Julians Anwälte versuchten während des Prozesses, das Opfer zum Täter zu machen und das Ansehen des Getöteten bei jeder Gelegenheit in Misskredit zu bringen. Luca war Fußballfan und besuchte regelmäßig die Heimspiele des BVB, Borussia Dortmund. Außerdem war er für ein paar Monate Mitglied in einem Boxverein. Für die Verteidiger wurde er dadurch zu einem Hooligan und Schläger. Daraufhin wurde Familie Barbarotto von ihrem Anwalt geraten, eine Bescheinigung des BVB-Fanclubs vorzulegen, die bestätigen sollte, dass Luca niemals in der Hooligan-Szene aufgefallen war. Auch vom Boxverein mussten die Eltern eine Bescheinigung vorlegen, um zu beweisen, dass Luca nie gekämpft hatte, weil er überhaupt nicht in der Lage war, die dafür erforderliche Primäraggression aufzubauen. Das Boxen war nur für seine Fitness und zum Trainieren gedacht. Er hätte nie an Wettkämpfen teilnehmen können. In diesem Zusammenhang muss auch das Verhalten der beiden psychologischen Gutachter angesprochen werden, die im Gerichtsverfahren eingesetzt wurden, um ein objektives Profil des Täters zu erstellen. Stattdessen ergriffen sie jedoch für den Täter Partei und maßen sich an, aufgrund der Falschaussagen des Täters ein Urteil über den Getöteten abzugeben. Sie schrieben Luca eine aggressive Persönlichkeit zu und behaupteten, dass Luca den Täter im Vorfeld provoziert habe. Erstens sollte es selbst für Psychologen nur schwer möglich sein, eine Person zu charakterisieren, ohne sie je gekannt zu haben, und zweitens ist ihre Behauptung falsch. Im Vorfeld gab es Streit zwischen Pascal, einem Freund von Luca, und Julian, dem Täter. Dieser hatte Pascal tätlich angegriffen. Luca wollte Julian am Strand zur Rede stellen und fragte, was sollte das mit Pascal? Luca beschimpfte Julian zwar verbal, griff ihn jedoch nicht an. Julian reagierte daraufhin sehr aggressiv. Er zückte sein Messer und schrie, »Komm doch her, wenn du was willst!« Und dies, obwohl der Konflikt eigentlich schon beendet war. Weiterhin wird im Gutachten behauptet, Luca habe Julian angesprungen und dieser habe nur zugestochen, um sich zu verteidigen. Auch diese Aussage ist falsch. Wenn dies tatsächlich so gewesen wäre, hätte Julian den zweiten tödlichen Stich in den Hals nicht mehr ausführen müssen, denn er hatte Luca mit dem ersten Stich ins Bein bereits außer Gefecht gesetzt. Luca hätte ihn also gar nicht weiter verfolgen können. Der zweite Stich in Lukas Hals wurde allerdings sehr gezielt ausgeführt, was von unabhängigen Zeugen bezeugt wurde. Die Behauptungen und Fehleinschätzungen der Gutachter empfindet Familie Barbarotto, die ihren Sohn und Bruder immerhin am besten kennt, als Unverschämtheit und fragt sich, wie es möglich sein kann, einen Menschen zu beurteilen, ohne diesen je gesehen oder gar gesprochen zu haben. Außerdem zweifeln sie stark an deren Fähigkeit. Die beiden Gutachter, ein Arzt für Psychiatrie und ein Diplompsychologe, waren bereits seit vielen Jahren pensioniert. Familie Barbarotto war während des Prozesses aufgefallen, dass einer der beiden Herren die ganze Zeit über stark zitterte und er ständig die Namen der Zeugen durcheinanderbrachte. Insgesamt ließen alle an diesem Gerichtsverfahren Beteiligten an Seriosität und Respekt den Angehörigen gegenüber vermissen. Zwischenzeitlich wurde sogar gelacht und gescherzt, was doch stark den Eindruck erweckte, dass sich niemand daran zu erinnern schien, dass es hier um ein Menschenleben ging, das sinnlos und auf grausame Weise ausgelöscht wurde. Außerdem wurde der Familie nicht einmal gestattet, ein Bild von Luca vor sich auf den Tisch zu stellen. Der eigene Anwalt forderte die Familie auf, das Bild wegzupacken, mit der Bemerkung, dieses gehöre nicht in den Gerichtssaal, sondern zu Hause, auf den Schreibtisch. Am 23.06.2010 erfolgte die Verurteilung zu 4 Jahren und 3 Monaten wegen Totschlags ohne Notwehr und der besonderen Schwere der Schuld. Die Untersuchungshaft sowie die Unterbringung in der Einrichtung Stop and Go werden als bereits erfolgte Verbüßung angerechnet. Im Folgenden ein Auszug aus der Urteilsbegründung.
Hat der Angeklagte deutlich werden lassen, dass er noch deutlicher erzieherischer Entwicklung bedarf. Er muss lernen, dass er die Rechte anderer respektieren und sein Verhalten so ausrichten muss, dass diese nicht geschädigt werden. Auch muss er bereit sein, Verantwortung für sein eigenes Fehlverhalten zu übernehmen, sich kritisch mit diesem auseinanderzusetzen. Er hat immer wieder versucht, durch wechselnde Einlassungen sein Handeln zunächst als tragischen Unfall, dann als Notwehrhandlung gegen mehrere Angreifer und schließlich als Abwehr gegen einen Angriff Luca Barbarottos darzustellen. Bis zuletzt hat er trotz der erdrückenden Beweislage durch die Bekundungen der vernommenen Zeugen, insbesondere der unbeteiligten Zeugen, versucht, die eigene Verantwortlichkeit für das Tatgeschehen und damit für den Tod des Luca Barbarotto herunterzuspielen, sich selbst in einem besseren Licht darzustellen.
Die Begründung, dass Jugendstrafe auf die Resozialisierung der Jugendlichen abziele und mehr einen erzieherischen Effekt haben solle, kann Familie Barbarotto nicht nachvollziehen. Sie fragt sich, wie der Täter jemals ein Unrechtsbewusstsein entwickeln soll, wenn er für seine Tat auch noch mit Freigang, Führerschein und Taschengeld belohnt wird. Bereits während des Prozesses war Julian von den Richtern sogar aus der Einrichtung Stop and Go nach Hause entlassen worden. Und so verließ er auch am Tag der Verurteilung, 23.06.2010, das Gericht als freier Mann. Erst 6 Monate nach der Verurteilung und 13 Monate nach der Tat trat er seine Haftstrafe an, im offenen Vollzug. Das aus ihrer Sicht viel zu milde Urteil und die Unterbringung des Täters im offenen Vollzug sollten jedoch nicht die letzten Ohrfeigen für Familie Barbarotto bleiben. Thank you.